Hallo und herzlich willkommen zu Reingehört, dem Podcast der Reinraum- und Prozesstechnik. Live von den Launches in Karlsruhe 2026. Ich bin Susanne Beckauf und ich freue mich, mit den wichtigsten Köpfen der Reinraum- und Prozesstechnik über die Trends und Themen der Branche zu sprechen. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Josef Ortner, Gründer von Ortner Reinraumtechnik. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank auch für die Einladung. Freut mich.
Sehr gerne. Jetzt habe ich schon gesagt, Ortner, Sie haben das Unternehmen gegründet. Sie dürfen erst mal was über Ihr Unternehmen und über sich sagen.
Ja, gerne. Wir feiern heuer 40 Jahre Jubiläum.
Auch heute?
Wir haben vor 40 Jahren das Unternehmen gegründet. Vielleicht zwei, drei Sätze dazu.
Ja, ja gerne.
Meine Frau und ich haben nie den Plan gehabt, ein Unternehmen zu gründen. Ja, das war nicht unser Job. Und wir haben auch keine entsprechende Ausbildung gehabt. Ich habe einen Handwerksberuf erlernt und wir sind durch Zufall in diese Reinraumtechnik vor 40 oder 45 Jahren mittlerweile hineingekommen für die Mikroelektronik, ja, Chipproduktion. Damals, muss ich sagen, ist nicht mehr vergleichbar mit heute. Nee. Und das damalige Management von diesem Siemens damals, heute Infineon, hat eigentlich den Wunsch gehabt, dass sich Firmen, die dort arbeiten, sich auf den Bereich der Reinraumtechnik spezialisieren. Mhm. Und nachdem das mein damaliger Chef nicht wollte, haben sie uns so ein bisschen
dahin
überredet, gedrängt, ja genau, in diese Richtung hin, so wohlwollend. Und gesagt, mach das. Und wir haben das einige Zeit abgelehnt, weil ich gesagt habe, wir haben keine Eltern und auch keine Ausbildung in diesen Themen. Und ich hatte dann schon so, ich sage jetzt mal das heutige Sicht, Mentoren, die so in Führungsebene waren, die gesagt haben, schau, du musst dich bemühen, ist klar, du musst dazulernen, permanent etwas Wissen generieren. Wir unterstützen dich, aber natürlich geht das nicht nur alleine, sondern wir haben schon ein Wechselspiel.
Ja.
Und so haben wir begonnen, vor 40 Jahren, in der Mikroelektronik, damals eine Branche, die jeden Tag etwas Neues entstanden ist, weltweit große Innovationsprozesse stattgefunden haben. Und wir haben das mitgemacht und wir haben natürlich mitgelernt mit dieser Entwicklung, dieser Chip-Industrie. Und das haben wir dann so gut 10 oder 15 Jahre lang gemacht für diesen Bereich. Unsere Stärke war nicht so sehr, die Räume zu bauen, weil das ist nicht, sage ich jetzt mal, nicht ein besonderes Know-how, sondern das, was wir gut können, auch heute noch, ist Arbeiten oder Umbauten oder Installationen zu machen bei laufender Produktion. Mhm. Also im Reinraum unter diesen hohen Bedingungen drinnen zu arbeiten.
Okay.
Das können wir. So, wir haben dann nach etwa 15 Jahren haben wir uns dann Gedanken gemacht, wo wollen wir es hin entwickeln?
Ja,
wollen wir das, was wir bisher machen, auch dann in Zukunft machen?
Ja.
Und dann haben wir gesagt, nein, wir wollen eigentlich etwas produzieren, also nicht installieren, also errichten, sondern wir wollen etwas produzieren und haben uns dann entschlossen, das Unternehmen mit einem Standbein weiterzuentwickeln zu einem Apparatebauunternehmen. Wir haben gesagt, wir möchten Maschinen, Geräte, Anlagen produzieren für die Pharmaindustrie, für den Medizinbereich, den Hochsicherheitslaborbereich, also überall dort, wo es um gefährliche Erreger geht. Und das sind unsere beiden Standbeine. Das ursprüngliche Geschäft, das wir damals, mit dem wir damals begonnen haben, machen wir heute noch, aber eben nur für die lokalen Unternehmen. Also das, was in unseren unmittelbaren Umfeld ist, das ist in Finnland, Lem und ein paar andere noch aus dem Silicon Alps Cluster heraus. Deshalb, weil wir das auch gelernt haben oder zumindest, weil das notwendig ist, dass man, wenn man das macht, unser Kerngeschäft, dann muss man eine unmittelbare Nähe zum Kunden haben. Also es geht nicht, dass ich mehrere hundert Kilometer anreise, sondern wir brauchen eine Nähe. Deswegen haben wir diese beiden Bereiche geschaffen, Apparatebau und eben diese Reinraumarbeiten bei laufender Produktion.
Erwähnen Sie doch noch mal kurz, wo denn Ihr Firmensitz ist.
Der Stammsitz des Unternehmens ist Villach, also unser direkter Nachbar ist in Finnland. Wir haben mittlerweile in Kärnten eine Produktion, wo wir die Geräte produzieren. Das ist in der Nähe von Spital an der Drau, also auch in Kärnten. Und wir haben mittlerweile 8 Standorte in Europa, also von Dänemark, Deutschland, Schweiz, Spanien, Frankreich, haben wir 8 Standorte, wo wir unsere Kunden von diesen Standorten aus betreuen.
Das ist viel, vor allen Dingen, wenn man auf die 40 Jahre schaut. Das war dann ein rasantes Wachstum.
Ja, ja. Ich lebe gerne nach Grundsätzen. Gell? Das habe ich schon als Jugendlicher gehabt. Aber was Sie das ansprechen, Wachstum. Gell? Wenn man aufhört zu wachsen, beginnt man zu sterben. Das ist ein Naturgesetz.
Ja.
So, Wachstum ist in unseren Köpfen, zumindest einmal in unserer westlichen Welt, immer mit Köpfen, also mit Mitarbeiteranzahl, ja, oder Umsatz bezogen.
Ja.
Und das ist richtig so. Aber ich habe gesagt, wir müssen wachsen, aber ich möchte Wachstum für uns definieren.
Ja.
Es ist mir oder uns im Unternehmen ziemlich egal, ob wir jetzt 200 oder 250 oder 500 Mitarbeiter haben, das ist nicht relevant.
Ja.
Wir haben jetzt ungefähr 250 Mitarbeiter. Mhm. Diesen Stand haben wir schon einige Jahre so in etwa, ja, so in dieser Größenordnung. Aber wir wollen wachsen und das ist in erster Linie in Technologien, in Innovation, in Forschung, mhm, in Neuheiten, in diesen Dingen Stabilität zu machen. Und ich glaube auch, und das werden wir vielleicht dann auch besprechen, was wir gern tun, wir denken gern 10, 15, 20 Jahre voraus. Was wird die Mikroelektronik oder die Reinraumbranche in 15, 20 Jahren brauchen? Ist das, was wir heute machen, in 20 Jahren noch gefragt?
Wie gut gelingt Ihnen das?
Das ist nicht schwer.
Okay.
Nein, das ist nicht schwer. Also, wenn man das mal versucht,
ja, bitte, jemanden bitte.
So Trends zu erkennen, gell? Ja. Wenn man heute sagt, zum Beispiel KI,
ja,
jeder große Trend bewirkt einen Gegentrend. Das ist ein Naturgesetz.
Ja.
Ja? Ja. Aus heutiger Sicht sagen wir KI und KI oder wie auch immer, vor wenigen Jahren war der Begriff Industrie 4.0. Mhm. Ja, hat so, mhm, jeder hat davon, mhm, gesprochen. Mhm. Ja? Ich habe keine Ahnung, was sein wird in 20, 30 oder 40 Jahren. Aber ich weiß, dass es einen Gegentrend gibt. Und das, wenn wir heute jetzt nur ein schräges Beispiel, in Österreich und in Deutschland gibt es schon eine Woche Urlaub vom Handy.
Ja, ja,
es gibt heute Manager.
Digital Detox.
Ja, ja, genau. Es gibt heute Manager, die ja gehen 3 Wochen in ein Kloster Urlaub machen, da ist einmal weg von diesem ganzen Thema. Ist das der Gegentrend? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber zu beobachten, man geht etwas hin. Und wenn man die Weltwirtschaft anschaut, jetzt sind gerade diese Spannungen in Amerika und alles zusammen, mhm, dann sind das Tendenzen, die man schon erkennen kann.
Ja.
Ohne zu wissen, was genau dann passiert. Aber es sind Tendenzen, Trends, und die beginnen irgendwann einmal. Wir können es nicht so von heute auf morgen alles umdrehen, aber es sind Veränderungen.
Ja, ich verstehe. Weil mein erstes Bild, als Sie das eben erwähnt haben, war, wow. Wie kann man das präzise sehen? Aber es geht nicht um die Präzision,
ja, ja,
sondern
genau,
es geht um einen Weg, eine Richtung.
Ja,
ja,
ja, ja, genau.
Sehr spannend. Wenn wir bei der Richtung sind, was ist für Sie im Moment die wichtigste Veränderung für Ihr Unternehmen?
Wenn ich das jetzt sage, wir haben 2 Branchenschwerpunkte, Mikroelektronik, ja, und dann der ganze Life-Science-Bereich,
ja,
also alles, was da dazugehört, Lebensmittel, Pharma, Medizin, mhm, und Laborbereiche. Mhm. Ja. Das sind 2 komplett unterschiedliche.
Absolut, Sie dürfen gerne für beide.
Ja, das kann man sagen. Die Mikroelektronik ist heute Stand der Technik.
Ja.
Ja. Die Mikroelektronik hat schon vor über 40 Jahren begonnen, ihre Prozesse zu isolieren.
Mhm.
Es ist nicht mehr möglich, dass ich die hunderte Millionen oder Milliarden Chip alle prüfe und teste. Das geht nur, wenn ich alle negativen oder Risikoeinflussfaktoren ausschalte. Und das, mhm, geht nur dann, wenn ich das Produkt und die Prozesse von Umwelteinflüssen, also von menschlichen Zugriffen oder von Rahmenbedingungen, die außerhalb sind, von denen schütze.
Mhm.
Das ist heute so. Das, mhm, ist ein Stand der Technik. Und es gibt in der Mikroelektronik, was jetzt die Reinraumtechnik, mhm, betrifft, relativ wenig Innovation,
mhm,
weil es Stand ist.
Mhm.
Das, was die Mikroelektronik und diese ganze Branche betrifft, also da gehört auch die Mechatronik oder Elektronik auch dazu, ist die Energie.
Mhm.
Wir müssen schauen, dass wir diese Mengen runterbringen. Wir wälzen Millionen Kubikmeter in der Stunde um, was technisch nicht schwer ist.
Ja.
Ist nur Masse.
Ja.
Ja. Aber wir müssen diese Kosten reduzieren, diesen Aufwand reduzieren.
Mhm.
Ich habe das immer so bezeichnet, eine atmende Fabrik. Mhm. Ja, wenn ich heute etwas baue, und das war in der Vergangenheit zum Teil heute noch so, dann sage ich zu einem Reinraum, der ist 4.000 oder 5.000 Quadratmeter groß oder noch größer. Und dann haben wir Lüftungsanlagen, dann blasen wir das durch die Filter und durch Doppelboden, und dann war es das.
Ja.
Einen Großteil in dieser Fabrik brauchen wir diese großen Mengen nicht. Wir könnten mit der Hälfte auch fahren oder mit deutlich weniger. Ja? Und das auch produktionsdynamisch bedingt anzupassen. Also deswegen atmende Fabrik,
ja.
Die Energie runterzunehmen. Mhm. Ja? Das bedeutet, jetzt, um nur ein Beispiel zu nennen, das ist Physik. Physik. wenn ich die Luft um 1000 Pascal presse,
ja.
Diese Widerstände, ja. Ja, das ist nicht viel, 1000 Pascal, ja. Dann erwärmt sich die Luft um 1 Grad. So, wenn ich 1 Million Kubikmeter um 1 Grad kühlen muss, dann ist das Energie.
Ja, ja.
Ja, irre.
Und viel.
So, wenn ich jetzt nicht 1000 Pascal habe, sondern nur 500 Pascal, weil ich einfach die Mengen nicht mehr brauche oder nicht mehr durchschicke drinnen, dann erspare ich mir unheimlich viel Kälteenergie.
Ja.
Filterstandzeit und viele, viele, viele Dinge.
Ja.
Das heißt, das ist in der Mikroelektronik dieses Thema der CO2-Fußabdruck drinnen dorthin zu bringen, Energie einzuspannen und das in der gesamten Summe. Ja, mhm. Das ist das Kriterium.
Mhm. Sie haben nicht einmal Nachhaltigkeit erwähnt. Ist das so ein Buzzword? Also weil im Prinzip hätte ich das jetzt dem Thema Nachhaltigkeit zugeordnet, aber ich fand ganz schön, dass es eigentlich nicht gefallen ist.
Naja, ich verwende das Wort Nachhaltigkeit eigentlich ganz selten.
Mhm.
Nicht, dass das nicht relevant ist, gell, aber man kann jetzt natürlich, man kann Wortklauberei betreiben,
ja.
Aber Nachhaltigkeit bedeutet, das zu erhalten, was ich heute habe.
Ja. Das
will ich nicht.
Ganz genau.
Ja, wir haben eine Verantwortung für die Zukunft.
Ja. Ja,
wir haben so ein bisschen ein System, zumindest mal in der westlichen Welt oder in der Welt, dass wir so ein bisschen egoistisch sind und nur auf uns schauen. Die nächste Generation wird schon machen, ja, es wird schon irgendwie sein. Ja. Die werden schon Lösungen finden. Ich sage nein, wir müssen über Generationen hinaus denken und Verantwortung für die Zukunft übernehmen.
Mhm.
Und da spielen diese Themen eine große Rolle. Auch wenn ich sie heute nicht verändern kann. Mhm. Aber ich möchte mich damit beschäftigen, dann möchte mich verantwortlich fühlen für die Zukunft, für unsere Urenkel und noch weiter den nächsten Generationen.
Ja? Glauben Sie, das ist ein Generationsthema oder vielleicht vielmehr ein Thema jeder Generation? Weil ich glaube, diesen Egoismus, den Sie nannten, der spielt, oder ich halte ihn persönlich für eine wichtige Entwicklung in einem Menschenleben, diese Stürmer- und Drängerzeit. Und danach findet oft so ein Switch statt bei den Individuen und damit auch bei einer Generation, dass man auch an die Nächsten denkt. Wissen Sie, was ich meine?
Also ich bin jetzt noch kein Experte und kein Wissenschaftler, aber ich sage das auch so. Ich behaupte es einfach mal so, es hat noch in der Geschichte der Menschheit noch keine Generation gegeben, so wie wir es heute sehen drinnen, die erstens mal so eine rasante und extrem rasante Veränderung erlebt hat, wenn ich jetzt die letzten 100 Jahre hernehme, was wir heute haben drinnen. Und wir haben nicht wirklich in der großen Summe, gell, nicht die Verantwortung oder das Verantwortungsgefühl in der Bevölkerung, Politik, Wirtschaft, alles zusammen, dass sie sagt, was wird in 50 oder 100 Jahren sein? Wir sehen das in den Umweltveränderungen und viele dieser Dinge. Das ist schon so ein bisschen von einer Willhabengesellschaft, eine Willhabengesellschaft entwickelt worden zu einer Habengesellschaft.
Ja.
Oder umgekehrt, ja. Das ist schon so, dass wir, sag ich mal, da geht es auch um die Menschlichkeit im Unternehmen. Ja?
Ja,
die verstehe, Verantwortung für die Mitarbeiter zu übernehmen, Mitarbeiterverantwortung für das Unternehmen zu übernehmen. Das ist immer gleich. Mhm. Ja? Die Menschen sehnen sich danach und wir brauchen, und davon bin ich überzeugt, dass das wieder in Zukunft wieder viel mehr wert werden wird, als wie vielleicht, wenn jemand sagt, der hat eine besondere Prüfung bestanden oder andere Dinge. Lebenslanges Lernen, bereit sein in allen Altersstufen die jeweilige Stärke einzubringen, mhm. aber auch gegenseitig die Verantwortung zu übernehmen, weil das formt uns. Mhm. Ja? Und das ist Veränderung. Wirtschaft braucht Veränderung. Mhm. Ja? Wir können nicht immer alles festhalten. Egal, ob wir jetzt von Verbrennermotoren reden oder von was auch immer das sein mag.
Menschliches Problem, das Loslassen.
Ja, das Loslassen, ja.
Ja.
Und das ist schon ein Stück weit Generationen bedingt, so wie wir es heute haben drinnen. Aber wenn man halt mit Jungen oder Jüngeren, der jüngeren Generation arbeitet oder mit denen sich beschäftigt, beschäftige mich viel mit jungen Menschen. Eine der Kernaussagen von jungen Leuten ist, wenn man mit denen redet, wir vermissen in der älteren Generation Vorbilder. Mhm. Mhm. Also muss man wissen, man ist immer Vorbild, egal was du bist, mhm. was du immer tust. Man ist Vorbild, man muss wissen, für was bin ich Vorbild.
Ja.
So, jetzt kann das sagen, der Junge, ja, wie auch immer. Aber das, was wir vorleben, ja, das wird von den Kindern, von den Jugendlichen, von der Gesellschaft übernommen, in irgendeiner Form.
Und oft unbewusst, weil dieses Vorbildsein ist ja schon bei Kleinkindern, bei Babys, dass ich sehe was und ich mache es nach. Auch wenn du mir sagst, das ist nicht gut, Mama, wenn ich beim Essen dauernd aufstehe, aber du stehst beim Essen dauernd auf, also sehe ich doch, dass du es machst.
Genau.
Das ist oft in der Regel ein unbewusster Vorgang.
Und jetzt wieder bezogen auf das Unternehmen, die Wirtschaft, ist es wichtig, dass wir Führung übernehmen. Menschen brauchen Führung, wir alle.
Ja.
Auch die Führungsperson. Die Führungsperson wird von den Geführten geführt.
Absolut.
Also wenn jemand über seine eigenen Mitarbeiter schimpft oder über Belegschaft, muss ich sagen, das ist der Spiegel von dem, was du tust.
Reziprokes Verhältnis, ja.
Ja. Und deswegen brauchen wir dieses grundsätzliche Verständnis für alle Altersgruppen, für alle Geschlechter, die es gibt drinnen. Ich muss verstehen, wie die Pharmaindustrie tickt, wie die Mikroelektronik tickt oder wie auch immer. Wenn ich das nicht verstehe, wie solche Konzerne sind oder jeder Konzern ist wieder anders, dann kann ich nicht wirklich gut für diese Branche mehr entwickeln. Da bin ich irgendein, sage ich jetzt mal, ein Dienstleister, in welcher Form auch immer, der reagiert und nicht agiert. Mhm. Mhm.
Ich muss Ihnen gestehen, als ich mich vorbereitet habe auf unser Gespräch und dachte, wir sprechen über Innovationen, hatte ich ein anderes Bild vor Augen, was Innovationen betrifft, weil ich finde, also ich hatte mehr Innovationen, also wirklich materielle Innovationen vor Augen. Aber das, worüber wir sprechen, ist für mich eher nochmal so ein zwischenmenschliche Innovationen.
Es gibt keinen Menschen, der nicht innovativ ist.
Ja.
Der Mensch könnte nicht existieren, wenn er nicht innovativ ist.
Ja.
Und man kann über Innovation viele Erklärungen finden, dass das, was ich und wir im Unternehmen haben, mit dem können wir gut umgehen. Innovation ist etwas Neues mit einer positiv anhaltenden Wirkung.
Ja. Ja.
Und das geht nicht immer um Erfindungen.
Genau.
Das sind tägliche Kleinigkeiten, die drin sind. Also Innovation, etwas Neues zu machen, das, und nicht alles ist dann lang anhaltend positiv. Mhm. Ja, aber dieses permanente Nachdenken, etwas zu verändern, etwas mitzumachen drinnen, mit der Zeit mitzugehen, mitzulernen, das bezeichne ich als Innovation und das ist für mich in der Unternehmenskultur so wichtig. Mhm. Ja, und es gibt niemanden, der nicht innovativ ist. Ich kann an sich, das ist aus meiner Sicht ein Fehler, vor allem im mittelständischen Unternehmen, wenn ich sage, die Forschung, Entwicklung gebe ich in eine Abteilung und die sollen das machen und alle anderen nicht. Natürlich brauche ich diese große Kompetenz, dann sagen, ihr müsst etwas umsetzen. Aber damit die das umsetzen können, brauche ich eine Kultur in der Masse, im gesamten Unternehmen, die innovativ ist. Mhm. Und diese Innovation muss ich jeden Tag leben, jeden Tag trainieren. Mhm. Und da geht es auch um Technik. Mhm. Also eines der größten Lernprozesse, die ich oder wir im Unternehmen gemacht haben, ist, mit Forschungseinrichtungen zu arbeiten, mit Wissenschaftlern. Mhm. Na, wie kommt jemand, der heute Lüftungen baut oder Reinräume baut in einem Handwerksunternehmen dazu und sagt, jetzt möchte ich mit Forschungseinrichtungen arbeiten? Sag, was soll ich denn mit denen machen?
Ja, richtig. Ja.
Vielleicht habe ich ein Bild, dass das alles nur Wissenschaftler, ganz hochintelligente und gescheite Leute sind. Oder ich unterschätze meinen Bedarf und sage, was soll ich denn mit denen für eine Aufgabe, für ein Forschungsprojekt geben? Habe ich vielleicht das Geld nicht dazu? Und wenn man das einmal lernt, so schrittweise mit diesen Forschungen, Forschungsinstituten, ja, Wissenschaftlern, Universitäten zu arbeiten, kommt man drauf, das sind Leute wie wir, wie jeder.
Ja, ja.
Und die sind so froh, mit einfachen Themen zu tun zu haben, also mit handwerklichen Themen.
Lösbaren Themen.
Ja.
Ja. Ja, sehr spannend. Wo sehen Sie denn die größte Lücke zwischen technischer Möglichkeit und tatsächlicher Umsetzung?
Naja, jetzt bitte das jetzt wieder nicht philosophisch zu verstehen. Gell? etwas, was, wenn ich die Frage jetzt richtig verstehe,
ja,
eine Triebfeder oder kann man sagen ein Manko oder eine Lücke, ja, ist das die Kooperationskultur.
Mhm.
Kooperation,
ja,
gemeinsam.
Ja.
Etwas machen.
Sie gemeinsam
am Erfolg zu arbeiten oder gemeinsam, ja, wenn es Probleme gibt, die Probleme zu bearbeiten. Das haben wir nicht wirklich so gelernt. Mhm. Also wir, sage jetzt mal, wir in Österreich, sage Alpenländer, wir sind so klein strukturiert, jeder für sich. Und natürlich ist Konkurrenzdenken dabei, diese Themen. Die einzige wirkliche Energie, oder die größte Energie für Veränderung ist der Mitbewerb.
Mhm.
Wir haben die ersten zehn Jahre keinen Mitbewerb gehabt. Und dann bin ich wir haben so einen Lieferantentag, hat jedes Jahr einen Lieferantentag gegeben bei Infineon. Und da haben sie präsentiert, was sie alles für eine Ziele haben und so. Und dann war die Frage, gibt es noch Wortmeldung? Und ich habe dann gesagt, wir brauchen einen Mitbewerb. Und wie alle Firmen, die da drin waren, so eine Art Monopollieferanten.
Ja.
Und der Chef dort hat mich gefragt, wie meinen Sie das? Und dann hat er gesagt, schauen Sie, wir kennen keinen Unterschied mehr zwischen Kunden und Lieferant. Unsere Mitarbeiter sind gleich wie Ihre.
Ja.
Ja, das ist kein Unterschied. Und wir verändern uns nicht, weil wir den Vergleich nicht haben. Wir haben es muss wehtun, wenn ich einen Auftrag verliere.
Und ich muss wissen, warum, und kann daran dann arbeiten und mich verbessern.
Genau, weiterentwickeln. Ich brauche den Wettbewerb.
Ja.
Ja, und wir versuchen den Wettbewerb immer wegzubringen und zu sagen, ja, das ist ja, wir erfahren auch immer, wir versuchen, Wissen so geheim zu halten. Ja.
Mhm.
Ich sage oft so, wenn der Mercedes glaubt, dass er sein Auto so geheim halten kann, dann kaufe ich das Auto und zerlegt das bis zur letzten Schrauben und dann?
Mhm.
Was ist da geheim?
Ja.
Also muss es etwas anderes geben,
was
den Wert ausmacht und nicht versuchen, alles irgendwo so einzugrenzen. Natürlich muss ich schon vorsichtig sein, dass ich nicht zu breit oder zu alles freigebe. Aber diese Kooperation und der Wettbewerb ist so wichtig, damit wir uns weiterentwickeln.
Mhm.
Das ist zwischen Betrieben, innerhalb in Betrieben drinnen, ist auch innerhalb dieses Ranking im Unternehmen, in der Belegschaft, aber auch international. Ja, wir müssen schauen, wer macht was. Und wenn jemand etwas besser macht, dann ist das ein Ansporn, mich auch in eine Richtung zu entwickeln.
Sehen Sie in diesem Bereich Veränderungen aktuell?
Ja, schon. Ein Stück weit schon. Mhm. Ja. Es gibt ganz tolle Systeme, kann man viele nennen. Aber es gibt, also was ich merke, ist, Großunternehmen, Industrieunternehmen, ja, gerade jetzt ganz aktuell bei den großen Investitionen, wenn es um Milliardeninvestitionen geht, braucht man natürlich Firmen, die das große Gewerk realisieren können.
Ja.
Klar. Ja. Aber dann, wenn es um die Feinheiten geht, gell, dann suchen die Auftraggeber, also die Industrie, Menschen, die gesamtheitlich denken oder die sich für ein gesamtheitliches Ergebnis mitverantwortlich fühlen.
Mhm.
Und da gibt es immer mehr, natürlich ist das kein großer Trend, aber für mich ist das eines der ganz großen Hebel, es hat auch wieder mit Innovation zu tun, die ganz großen Hebel, um erfolgreich zu sein. Oder ich bezeichne es oft so als Vehikelphilosophie.
Aha.
Ja?
Ja.
Wie komme ich in eine Branche hinein, wenn ich keine Referenz habe? Wenn ich heute sage, ich möchte heute im Pharmabereich arbeiten, dann fragt mich der Einkäufer, was haben Sie denn für eine Referenz? Und ich sage, keine.
Ja.
Dann kann er mir keinen Auftrag geben.
Ja.
Dann kann ich sagen, oh, bist ein netter Kerl,
aber
und du kriegst einen Auftrag. Das geht nicht,
ja,
ist klar. Wenn ich aber jemanden kenne oder wenn jemand eine Firma ist, die im Pharmabereich arbeitet und sagt, du, ich nehme dich mit bei meinem Auftrag, ja, du arbeitest irgendwie mit, ja, dann lerne ich mit diesem, in dieser Kooperation dort mit, kriege dort Erfahrung, mhm, ja, und nach einem zweiten, dritten Projekt gehe ich zum Einkaufen, zum Kunden und sage, hey, wir kennen uns, ja. Mhm. Von der Grundthematik her, vom Grunddenken her, so diese Vehikelphilosophie zu prägen, das stärkt mich, wir machen das im Unternehmen, das stärkt uns im Unternehmen, weil ich ja ganz anderes Spektrum kriege. Mhm. Ich habe eine ganz andere, sage ich mal, Supply Chain, also ja, die Zulieferkette, die in dem Umfeld drinnen ist. Ich kann ganz anders, ich lerne von jedem mit.
Ja,
und ganz genau. Ich stärke mich damit selbst.
Ja, ich glaube, das ist das, was vielen aber auch Angst macht.
Ja, das gebe ich recht, ja. Aber das zu trainieren, die Konzepte zu machen oder Systeme zu entwickeln, wo man das versteht, und die kann nicht mit jedem kooperieren, das geht nicht, das ist logisch. Ja. Dafür muss auch eine Sympathie oder eine Kultur zusammenpassen.
Ja.
Aber das ist wichtig.
Ja.
Und damit kann man auch Veränderungen für die Zukunft leichter machen, weil jeder hat so seine Energien und man darf nicht unterschätzen, da geht es nicht um die Chefs.
Nein.
Da geht es um das operative Personal, die Monteure, egal ob die in der Buchhaltung sind oder im Einkauf oder wo auch immer. Ja. Mhm. Und dieses Zusammenspiel, wie die Leute miteinander reden, welche Ideen wir haben, wie man mit Ideen umgeht, ja, und wenn sie noch so schräg sind, das macht das aus.
Mhm. Ich übersetze es auch mal ganz gerne für Menschen, die nicht aus der Reinraum- und Prozesstechnikbranche kommen, wenn man das Beispiel nimmt von einer Arztpraxis und der Arzt oder die Ärztin ist eine Koryphäe auf diesem Bereich, aber man kommt rein und es stimmt schon nicht, von wem man empfangen wird, von der medizinischen Fachangestellten zum Beispiel oder ich finde, das ist so die erste Hürde in der Praxis, genau, die erste Person, die mir begegnet, und wenn es davon schon nicht stimmt, kann vielleicht der Arzt oder die Ärztin noch so gut sein. Es ist erstmal nicht das beste Gefühl.
Ob jemand sympathisch ist, ist das in den ersten 10 Sekunden?
Sogar weniger.
Oder ich glaube weniger.
Ich glaube zwischen 13 und 26 Millisekunden.
Ja,
und das beruht eben wirklich auf Anziehung. Und es hat nichts, also keine Anziehung sexueller Natur, sondern der erste Eindruck ist was Unbewusstes, Unterbewusstes.
Ja.
Und den können wir in der Regel nicht verändern.
Genau.
Also selbst wenn wir einen schlechten ersten Eindruck haben und sagen, oh, ich möchte mir Mühe geben, den wieder wettzumachen, oft ist es ja dann auch so, dass es aufgrund ganz vieler verschiedener Gegebenheiten dann, dass der sich ja auch bestätigt.
Es geht um Vertrauen und Zutrauen.
Richtig,
ja. Und wir können jetzt nicht immer beurteilen, was das bedeutet. Das sind viele, viele solche Dinge, aber genau das Beispiel, was ich gebracht habe in der Arztpraxis oder auch im Unternehmen, egal wo ich immer, ob das Vereine sind, in der Familie, in der Gesellschaft, immer das Gleiche. Mhm. Und das, sich dessen wieder bewusst oder mehr bewusst zu werden, dass das eine Rolle spielt. Mhm. Natürlich spielt die fachliche Kompetenz eine Rolle, ist auch klar, aber das Menschliche, ja, das können wir nicht wegdividieren. Und da können wir noch so viel Computer und IT und KI machen drinnen. Das ist es nicht.
Und ich habe den Eindruck, wenn man es mit dem Wort Trend benennen möchte, die Gespräche, die ich jetzt bisher auf den Lounges dieses Jahr geführt habe, dass das in einen anderen Bewusstseinsfleck wieder rückt und dass es dahin wieder zurückgeht. Es war ein bisschen verschütt, habe ich den Eindruck, in den letzten Jahren, rein weltlich auch, das Menschliche, weil andere Dinge doch im Vordergrund standen, aber dass es dahin wieder zurückgeht.
Ja.
Oder es gesehen wird, wie wichtig das ist.
Ja. Also im Grunde genommen ist der Mensch immer noch gleich. Die Bedürfnisse des Menschen sind immer gleich.
Richtig.
Ja. Ja. Und das auch in die Wirtschaft umzulegen drinnen, das ist wichtig.
Ja.
Und ich glaube, wir Europäer, jetzt nur mal von uns zu reden, es gibt keinen Kontinent, der so viele gravierende unterschiedliche Kulturen hat wie Europa.
Ja.
Das ist ja irre.
Ja.
Franzosen, Briten, Spanier, Griechen,
die Skandinavier.
Polen. Ja, alle. Ja. Ja. Und das ist eine irre Kraft. Mhm. Ja. Niemand davon ist besser oder schlechter wie der andere, jeder ist noch anders. Ja. Und diese Vielfalt zu nutzen,
ganz genau,
für uns im Unternehmen auch auch andere Nationalitäten oder einen guten Mix von verschiedenen Nationalitäten im Unternehmen zu haben.
Ja, weil jeder
verstärkt irre.
Jeder bringt verschiedene Konzepte und verschiedene Blickwinkel mit. Und diese Trennungen, diese Unterschiede eben nicht mit dem Blick der Angst auf von was Neuem oder auf Trennung zu betrachten, sondern, wie Sie gesagt haben, diese Vielfältigkeit zu nutzen.
Wir haben bei ungefähr 250 Mitarbeitern 28 Nationalitäten.
Wow. Aha.
28. Und noch nie einen Konflikt gehabt. Niemand hat das Sonderrecht.
Ja.
Niemand.
Ja.
Alle sind gleich. Mhm. Und jeder muss sich bemühen. Aber jeder hat in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Fähigkeiten, Stärken, Kompetenzen. Mhm. Und diese Vielfalt zwischen jungen und älteren Generationen, alle Mix zwischen Männern und Frauen in allen Ebenen und die unterschiedlichen Kulturen, das macht die Stärke. Mhm. Und das fördert die Innovation.
Mhm. Was würden Sie sich wünschen, einerseits die Branche betreffend an Entwicklung für die nächsten Jahre und einmal auch gerne ganz allgemein?
Die Rheinraumbranche, wenn ich von der Rheinraumbranche rede, dann, und ich bin in mehreren Organisationen dabei und die kennen mich schon alle. Wir ticken in der Rheinraumbranche, und das kann man auch auf der Messe anschauen, so im Wesentlichen, Rheinraumtechnik wird damit assoziiert mit dem Bauen von Rheinräumen.
Ja.
Decke, Wände, Böden, Lüftungsanlagen, alles, was dabei ist, und Bekleidung, dann ist die Rheinraumtechnik.
Ja.
Wir beschäftigen uns viel zu wenig mit dem Prozess, was in diesem Rheinraum drin gemacht wird. Was ist auch verständlich, weil der die Lüfte, die Reinheit macht, also die Filter macht, die Lüftung, der qualifiziert das nach einer gewissen Norm. Mhm. Und sagt, ich bin clean, mein Job ist erledigt. Mhm. Was du da drinnen tust, bitte, kann nichts dafür. Mhm. In Wirklichkeit muss es also interessieren, was macht der Mitarbeiter drinnen oder wie schaut der Prozess aus. Mhm. So, das Interesse allein dafür ist schon wichtig. Und das ist ganz speziell im Pharma-Bereich zum Beispiel, nachzudenken, wie geht es denen? Ja, was machen die da drinnen? Die größte Gefahr von Kontaminationen oder Risiken ist der Mensch. Wie beeinflusse ich den Mensch? Das kann ich nicht durch die Lüftung machen. Also viele solche Dinge, und wenn mein Wunsch, was Veränderungen betrifft, ich hätte gern, und ich erzähle das immer wieder in den allen möglichen Diskussionen, ich schreibe auch sehr viel, dass wir in diesen Organisationen, die wir haben, also Deutsche Rheinraum-Institut oder VDI und alles, so wie sie heißen, dass wir uns mehr damit beschäftigen, über die gesamtheitliche Reinheit oder Schaffung von Reinheit auf Oberflächen, Schaffung von Sicherheit. Ja, die vier Elemente, die die Rheinraumtechnik am meisten bewegen, ist Flexibilität, Wissen, also Messtechnik, dann Energie und die Sicherheit. Mhm. Ja. Also alles, was ich damit schaffe.
Ja.
So, und das sind da Schlagwörter. Aber wenn ich jetzt dann sage, wir, es von dem Planer beginnt, und den möchte den Kunden dann nicht aus der Verantwortung nehmen, das ist auch wieder diese Kooperation. Mhm. Zumindest einmal zu sagen, denken wir gemeinsam alle Kompetenzträger darüber nach, wie läuft denn der Arbeitsprozess ab? Ja? Also das wäre für mich so, weil das ist wieder eine unwahrscheinliche Triebfeder für Veränderungen. Mhm. Das bedeutet aber auch, dass wir Normen und Richtlinien, die es so gibt, interpretieren lernen.
Ja.
Etwas, was vor 20 Jahren oder 30 Jahren irgendwann entstanden ist drinnen, muss nicht sein, dass das heute noch... Also es geht darum, dass wir gesamte Prozesse beachten. Ja? Dass wir nicht nur jeder sein Gewerk hernimmt, sagt jetzt, wir haben auch so ein bisschen eine Kultur entwickelt, in manchen Bereichen, es ist in jeder Region gleich, aber in manchen Bereichen zum Teil schon sehr ausgeprägt, wir versuchen durch Fehler von anderen Kapital zu schlagen.
Das sehen wir ja tatsächlich nicht nur im Bereich der Rheinraum- und Prozesstechnik, sondern im menschlichen Bereich, im weltlichen Bereich.
Ja.
Wir stecken voll drin.
Ja, genau. So, und da sage ich, ja, das mag vielleicht für manche vielleicht gut sein, aber ich sage, in Wirklichkeit sind wir dann alle Verlierer.
Richtig.
Ja? Das heißt nicht, dass ich jetzt den Fehler von jemandem anderen wettmachen machen muss. Mhm. Ja? Aber wenn wir gemeinsam schauen, dass wir uns, sage ich jetzt mal, gegenseitig stärken, mhm, ja, und schauen, dass so wenig wie möglich Fehler passieren. Mhm. Wenn Fehler passieren, bin dann daraus nicht noch ein größeres, mhm, eine größere Hürde aufzubauen. Ja? Mhm. Dann haben wir etwas Gutes erreicht. Also die Veränderung in der Reinraumtechnik mehr in das Thema prozessnahe Denkweise. Mhm.
Ich sage Ihnen was, ich habe ja jetzt schon einige Gespräche auf den Launches dieses Jahr geführt und Sie sind nicht der Erste, der über Gewerke übergreifend und Miteinander und Kommunikation und ein anderes, mehr Miteinander gesprochen hat, dass das ein Wunsch ist und auch gesehen wird. Also.
Ja, das merke ich auch.
Ja.
Auch das sind so Trends, wenn man sie beobachtet. Ja. So, ja. Und jetzt sage ich, ja, okay. Aber wie machen wir denn das?
Eben, es ist schön, drüber zu sprechen, aber ja, es muss auch passieren.
Es muss passieren, ja, genau. Ja. Ich sage ein simples Beispiel. Ich experimentiere gerne, oder wir in der Firma experimentieren. Wir haben einen Auftrag bekommen von einem Kunden, ungefähr 500.000 Euro. Mhm. Und wir haben 4 Zulieferanten gebraucht. Mhm. Elektrotechnik, Stahlbau und Lüftungstechnik und so. Mhm. Und wir haben das mit den Zulieferanten, die wir kennen, mhm, den Auftrag, den Subauftrag verhandelt, alles fertig, vergeben. Mhm. Und dann habe ich alles zusammengeholt und habe gesagt, die Projektleiter, mhm, oder die Chefs, habe ich gesagt, wie viel brauchen wir an Summe jetzt für Befestigungsmaterial? In Summe gesehen, für das ganze Projekt, dann ist geschätzt, ja, 10.000 oder 15, ja, und so herum. Dann habe ich gesagt, okay. Jeder von uns muss für sein Gewerk seine Maschine, seine Leitern und ganze Befestigung, Schrauben, Dübel, alles, was er braucht, mitnehmen. Ich habe gesagt, wir machen Folgendes. Wir stellen das alles zur Verfügung. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Ihr braucht nichts aufschreiben, nichts tun. Ja, wie? Ich habe gesagt, das ist so. Mhm. Ihr braucht nichts tun. Das war unverständlich. Dann hat einer gesagt,
ja,
wenn meine Mitarbeiter deine Maschine kaputt machen, was ist dann? Dann sage ich, ob das deine Mitarbeiter kaputt machen oder meine, die Maschine ist kaputt.
Ja.
Und du wirst nicht glauben, dass deine Mitarbeiter bösartig die Maschine kaputt machen.
Ja.
Dann passiert's.
Wenn die kaputt geht, geht sie kaputt.
So. Ungewohnt. Mhm. Wie das Projekt fertig war, alle Mitarbeiter, unsere Leute haben gesagt, unvorstellbar. Die haben alle gearbeitet, das ist wie wenn sie eine Firma wären.
Schön. Ein Miteinander.
Wegen 10.000 Euro.
Ja.
Das ist nichts.
Für ein Millionenprojekt, ja. Ja.
Also das ist jetzt ein Experiment oder ein Beispiel. Ja.
Aber damit startet es doch,
ja,
diese Erfahrung zu machen, ja, und sie in die Welt zu tragen.
Genau.
Weil dann kann ich davon berichten. Und wenn man, es ist doch meistens so, ich habe gehört das oder die Freundin meiner Nachbarin, der... Und das heißt, ich habe es erlebt und kann es in die Welt tragen, mhm, und kann als Best Practice vorangehen.
Und wenn man mit 2, 3 oder 4 Firmen, gell,
ja,
sich Gedanken macht, denen, da gibt es ja gute Systeme, die man moderieren kann, ja, mhm, oder wo man einen Moderator dazu nimmt. Aber darüber nachzudenken oder ein System zu arbeiten, wie können wir 2, 3, 5 Firmen kooperieren? Und wenn ich dann zum Kunden gehe und sage, du brauchst jetzt dann nicht mehr kümmern, wir übernehmen dieses Gewerk mit diesen Fachgewerken drinnen, dann ist der Kunde froh, weil, mhm, er braucht nicht mit jedem irgendwo herumzuschauen.
Ja.
Und wir in Summe gesehen schauen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind. IPA zum Beispiel ist ein ganz tolles System, ja, mhm, im großen Bereich, da gibt es ganz tolle Beispiele, aber daran glaube ich, dass das ein großer Vorteil ist für die Zukunft, als Überschrift, sage ich jetzt mal, diese Kooperationskultur oder, mhm, Kooperationssysteme und auch diese Vehikelphilosophie, mhm, zu nutzen, um Veränderungen herbeizuführen. Mhm. Und das geht auch in die Wissenschaft, das geht auch in die Forschung.
Ja.
Jemanden einen Maler oder Bodenleger mit in ein Projekt aufzunehmen, für ein, wie es passt, ein Forschungsprojekt mitzunehmen, dann ist er, hat er vielleicht nur einen ganz kleinen Anteil davon, aber er lernt oder bringt sich in dieses Forschungsprojekt ein.
Ja, und die Wissenschaftler lernen davon, wie das Handwerk tatsächlich funktioniert und nicht nur die Theorie.
Ja, genau. Ja. Also um ein Beispiel zu nennen, wenn wir ja auch über die zukünftige Technologie gesprochen haben zu Beginn. Die Pharmabranche ist in Summe gesehen, ja, die Pharmabranche ist mitten in einem riesigen, sage ich jetzt mal, Veränderungsprozess weltweit. Mhm. Ja. Mhm. Früher hat man immer gesagt, das ist so eine konservative, starre Branche. Da sage ich, ja, zu Recht, weil es geht um Menschenleben. Mhm. Und da kann ich nicht sagen, ich glaube, das wird funktionieren, sondern das muss so sein. Da ist die Behörde und alles dabei. Ist.
Ja.
Das ist ein Unterschied zur Mikroelektronik. Die Pharmabranche verändert sich so rasant in der gesamten, sage ich jetzt mal, Fertigungstechnik. Und da ist dieser Begriff Isolator, etwas zu isolieren, ja, ähnlich wie es in der Mikroelektronik war, die Zukunft. Ich muss Prozesse von Anfang bis zum Schluss in den geschlossenen, sage ich jetzt mal, Kabinen oder Geräten drin entwickeln und jeden Prozessschritt, jeden Millimeter darin überwachen und das Monitoren, also das, und wenn irgendetwas passiert, kann ich stoppen und nehme diese Charge mit heraus und produziere dann weiter.
Mhm.
Ja, das ist die Technik. Das geht um Automatisierung und vor allem, das geht um mikrobiologische Reinheit. Wir brauchen Verfahren, die uns, sage ich jetzt mal, die Inaktivierung oder die Dekontamination machen, Oberflächenreinheit schafft. Mhm. Luft reinzuhalten ist simpel. Das ist Lufttechnik, Filtertechnik. Aber wir brauchen diese, sage ich jetzt mal, neue Verfahren. Und da brauchen wir die Wissenschaft. Und wenn ich jetzt an das Josef Ortner zu einem Kunden gehe und sage, ich habe eine ganz tolle Idee, dann in der Branche, dann kann der Kunde nicht wirklich meiner Idee so blind folgen. Wenn ich aber sage, ich habe eine Idee und ich nutze jetzt oder ziehe da die Wissenschaft mit ein, ja, damit wir das, was ich denke, auch simulieren oder berechnen oder querprüfen, ja, also eine zusätzliche Sicherheit zu geben drinnen, da wird der Kunde sagen können, ja, das machen wir.
Richtig, ja.
Also dieses Zusammenspiel, ja,
ja,
meine Idee wissenschaftlich abzusichern, gegenzuprüfen, und wir haben unwahrscheinliche Möglichkeiten heute. Das ist ja, es gibt ja nichts, was man heute nicht machen kann. Ja,
ja.
Und das ist die Zukunft.
Ja.
Ja, in der Mikroelektronik sagt, Energie einsparen, Messtechniken weiterzuentwickeln. Ja. Also nicht nur punktuell zu messen, sondern screenen, zu schauen, dass ich einen Zustand permanent überwachen kann, atmende Fabrik. Mhm. Im Life Science-Bereich drinnen eben Automatisierung, alles, was mit dem Thema zu tun hat, isolieren, Kapseln in manchen Bereichen, Gefahrenquellen durch Mensch oder andere Rahmenbedingungen so weit wie möglich wegzubringen.
Ich bin gespannt, was davon kommt und wie schnell und worüber wir vielleicht nächstes Jahr sprechen, was schon passiert ist.
Gerne.
Vielen Dank für dieses bereichernde Gespräch. Und ich wünsche Ihnen noch ganz viele wunderbare Begegnungen auf den Launches.
Vielen Dank auch. Hat Spaß gemacht.
Mir auch.
Danke auch. Ja?
Das war Reingehört, der Podcast der Rheinraum- und Prozesstechnik. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Und wenn Sie keinen Podcast mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie Reingehört in Ihrer favorisierten Podcast-App und bewerten Sie uns gerne mit 5 Sternen.